Wir haben heute das Gleichnis von den ungleichen Söhnen in Matthäus 21, Verse 28 bis 32. Und da erzählt Jesus eine interessante Geschichte und fragt die Zuhörer: Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute in meinen Berg. Der aber antwortete und sprach so richtig rotzig frech: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Das ist ja bei Jesus so großartig, dass er immer Erzählungen gebraucht, um uns ganz viel wichtig zu machen. Bei uns ist ja oft so, dass das Predigen sehr theoretisch und dann auch langweilig ist, aber Jesus nie. Er hat immer in Geschichten, in Gleichnissen, in Bildern geredet. Jeder kann es verstehen. Warum haben dann so viele nicht verstanden? Nicht, weil es vom Kopf her nicht verständlich war, sondern weil man mit sehenden Augen blind war, verstockt im Herzen und will das, was Jesus sagt, nicht begreifen. In diesem Gleichnis ist ja das ganze Evangelium drin. Schon wenn Jesus anfängt und erzählt, ein Vater hatte zwei Söhne, das ist unser Leben. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters und der Vater sorgt für uns. Und der himmlische Vater hat uns lieb. Und das ist ja die größte Würde unseres Lebens, dass Gott sich für uns interessiert und uns nachgeht, noch ganz anders als die irdischen Väter. Er ist voller Barmherzigkeit, Güte, Fürsorge und Liebe. Er umgibt dich bei Tag und bei Nacht und er weiß, was du brauchst. Und jetzt gehen wir mal weiter, was uns Jesus in dieser Geschichte noch zeigt. Das Erste: Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ja, bei uns daheim ist ja auch so, da, wenn wir ein intaktes Familienleben haben, da sitzt man zusammen, der Vater, die Mutter, die Kinder, und man redet miteinander. Ist ja ganz schlimm, wenn man immer miteinander redet, mit dem himmlischen Vater. Wenn wir nur unsere Wege gehen und ihn vergessen, wenn wir uns nicht darum kümmern, was er uns will. Ja, sagt der Vater, heute ist einiges dran. Die Mutter, die hat die Hausarbeit, und der Vater erinnert, was jetzt dringend im Weinberg getan werden muss. Muss er gehackt werden, muss er beschnitten werden. Ist ja ihr gemeinsames Eigentum. Und der Vater sagt zum ersten und dann zum anderen Sohn: Geh doch in den Weinberg. Aber er sagt: Ja, ich gehe. Aber kaum hat er den Raum verlassen, da kommen die anderen Dinge. Er hat gar keine Zeit, da ist der Freund, da ist das Handy, da muss er wo anrufen. Und dann denkt er plötzlich: Ach, der Abend kommt, das kann ich ja morgen noch tun oder in der nächsten Woche. Und ist das überhaupt jetzt sinnvoll? Wir kennen das ja aus unseren Familien. Wir haben das immer gern auch so gemacht, wenn die Eltern von uns etwas gewollt haben, dass wir dann interpretiert haben, ob das überhaupt sinnvoll ist und ob es nicht besser ein anderes Mal sein sollte und überhaupt, ob das klug ist. Warum ausgerechnet soll ich das tun? Auf jeden Fall, er geht nicht. Er sagt ja und geht nicht. Und was Jesus uns zeigt, ist etwas ganz Erschütterndes. Man kann Sonntag für Sonntag in der Predigt sitzen, tief angesprochen sein. Man kann jeden Tag seine stille Zeit machen, sagen: Ja, Herr, ja. Man kann fromme Lieder singen. Ist auch bei unseren Liedern oft so, dass es sehr steil ist. Ich möchte alles tun, Herr, ich liege vor dir im Staub, aber die eindeutigen Befehle des Vaters nicht ausführen. Jetzt ist das in der Geschichte natürlich uns sehr eindrücklich, aber wir wollen fragen: Herr Jesus, ist das wirklich das Problem der Christenheit? Und Jesus sagt: Ja, das schlimmste Problem der Christenheit ist,
dass man ganz viel hört, man geht gern zu Konferenzen, man liest Bücher, man spricht viel, man hört x Predigten sogar noch über CDs und wo man noch was mitkriegt, aber man tut's denn nicht. Und auf einmal fällt uns ein, dass in der Feldrede Jesus am Schluss sagt, was nennt ihr mich Herr? Ich sag's gerade typisch, wie es Evangelikale gemacht, Herr, Herr, zweimal, aufgeregt. Herr, ja, Herr Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Ist das so gemeint? Ja. Ja, was sind denn die Befehle von Jesus? Die sind ganz eindeutig. In diesen Tagen wird in der Christenheit ja dauernd wieder gesagt, und das hören wir überall, ist das denn wörtlich gemeint mit den Geboten, mit den Forderungen von Jesus? Ja, wie denn sonst? Das ist eigentlich die unsinnigste Diskussion, das nicht wörtlich zu nehmen. Ja, wie denn dann? Die Befehle von Jesus kann man doch nur wörtlich nehmen und dann befolgen. Und das meint Jesus sehr dringend. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Der Gehorsam ist ein ganz wichtiger Teil vom Glauben. Sogar so, wenn vom Glauben die Rede ist, ist das nicht bloß das Vertrauen zu Jesus, sondern gleichzeitig auch der Gehorsam, dass ich das tue, was er mir sagt. Er meint es so. Komm, folge mir nach. Dass ich es umsetze. Dietrich Bonhoeffer hat ein ganz großartiges Buch uns hinterlassen, Nachfolge. Also ein Buch, das muss jeder einmal gelesen haben, Nachfolge. Und da sagt er schon sehr früh, der Glaubende gehorcht und nur der Gehorsame glaubt. Wenn du das nicht willst, was Jesus dir sagt, wörtlich, völlig klar dir sagt, ist dein Glaube null und nix. Ein Bluff, aber hat keine Bedeutung. Das meint er so. Und jetzt bitte ich euch, dass wir es einfach mal in der Bibel nachforscht. Fünftes Buch Mose, da ist das Volk Israel. 5. Mose 10, das Volk Israel vor dem Einzug ins gelobte Land. Sie haben viel Bewährungsproben gehabt, sie haben viel erlebt von der Güte Gottes. Sie waren im Sinai gestanden und haben erlebt, wie Gott ihnen die Gebote gegeben hat. Und ich bin so froh, dass uns Gott Leitlinien gegeben hat für unser Leben. Und da heißt es, nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir? Als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, heißt von innerer Bereitschaft, mit einem innigen, ja, Herr, ich tue es doch gern für dich. Der Sohn hätte aber dem Vater sagen können, ich mach's mürrisch. Erzwungen? Nein, aus Herzensgrund, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir es wohl gehe. Wie klappt's mit deinem Leben? Nur wenn du die Gebote Gottes verstehst. Sehr interessant, Gott hat uns ja gar nicht Großes versprochen. Er will ja nicht, dass wir irgendwas Verrücktes für ihn tun. Hat ja nicht von dir verlangt, dass du nach Afrika gehen oder nach Korea oder Russland oder sonst wo, in die Ukraine oder was weiß ich, sondern was von dir gesagt, wie dein Leben allein gelingen kann. Jetzt gibt es in der Christenheit immer wieder ein ganz großes Missverständnis. Das kann man ja immer wieder hören, dass wir wollen doch nicht gesetzlich sein. Ah, nein, wir wollen uns nicht mit unseren Taten den Himmel kaufen. Das war bei den Pharisäern das Problem. Sie meinen, mit ihrem Guttun können wir den Himmel kaufen. Aber dass die Gesetze Gottes gerecht und gut sind, und nicht bloß im Alten Testament, die Reinheitsvorschriften, die hat Jesus außer Kraft gesetzt, weil er eine andere Reinigung bei uns bewirkt. Aber er hat das doch so klar gesagt. Und zwar in allen Dingen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wie dein Nächsten. Ich bin so froh in der Erklärung Martin Luthers, dass wir Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, soweit ist klar, verraten, einen bösen Leumund machen, sondern wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Und Jesus hat ja sogar die Gebote genommen und hat sie nochmal verschärft. Also heute ist es ja gang und gäbe, dass die Ehen auseinandergehen, auch in evangelikalen Kreisen. Aber was hat denn Jesus in der Bergpredigt gemacht? Er hat es ja so verschärft und hat gesagt, wenn du eine Frau ansiehst, ihrer zu begehren, das betrifft die Frauen, wenn sie den Mann ansehen und ihn begehren, ja, da gibt es ja überhaupt keinen mehr. Wo wir draufkommen, halt mal, Jesus will das mit Rumpf und Stiel in deinem Leben ausrotten, dieses böse Begehren, und das ist das Recht mit unserer Zunge. An der Zunge werden wir ja am meisten schuldig als Christenleute und können nicht sagen, ah, das ist bei mir eben so, das ist mein Temperament. Sondern auf dass dir es wohlgehe, dein Leben kann nicht gelingen, wenn du das nicht zum Ziel hast, ich möchte das Gesetz erfüllen. Und Jesus hat es noch weiter gesagt, dass ich meinen Nächsten liebe, mehr als ich mich selber liebe. Aber im Vers 16, jetzt haben wir das noch weiter, da steht noch drin im Kapitel 5. Mose 10, Vers 16, so beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Wir haben Hornhaut auf dem Gewissen. Das ist das Problem. Wenn wir es hören, schalten wir sofort ab und deuten das um und denken nach unserem Gutdünken. Das ist heute ganz anders in unserer modernen Zeit. Das musst du wegmachen. Dein Herz ist das Problem. Nicht das Hören, sondern zum Tun ist immer das Problem, dass wir nicht gehorsam sein können, weil wir nicht sein wollen. Ich weiß noch, wie wir bei unserer Mutter waren, die hat uns die Kommandos gegeben, da wurden wir am liebsten Diskussionen angefangen, ob der Befehl überhaupt sinnvoll ist, den sie gemacht hat. Und dann wollen wir es zerreden und verkleinern und alle Gründe bringen, warum es viel besser ist, wenn wir es nicht so tun, wie es die Mutter will. Und das ist ganz wichtig. Im Christenleben sagt Jesus, warum tut er nicht, was ich euch sage? Er hat doch bloß für unser Leben das Beste vor. Und darum ist das Wort Gottes so eindeutig. Wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er nur geht nach dem Weg der Gebote Gottes? Ich freue mich, dass auch so viele junge Leute da sind. Das Geheimnis in der ganzen Konsequenz, und ich weiß, dass es viele Christen gibt, die das Gegenteil erzählen. Aber du musst immer sagen, in der Bibel steht's anders. Und ich halte mich an das, was Jesus gehalten hat, wörtlich. Und das Gleichnis ist so praktisch für uns. 5. Mose 30, das ist kurz vor dem Einzug ins gelobte Land, als Mose dann schon zum Sterben ging. Da geht's drum, dass Gott sagt, ich habe euch gezeigt, was für euer Leben gut ist. War toll arrangiert, wie sie einmarschiert sind ins gelobte Land. Auf dem Berg Ebal und auf dem Berg Gerizim, da standen einmal die Sprecher und haben gesagt, wenn du dem Gebot Gottes folgst, dann wird es gut gehen, der Herr wird dich segnen. Und auf der anderen Seite wird sein, wenn du dem Gebot Gottes nicht gehorchst, wirst du verflucht sein. Du wirst das merken, dein Dachbalken wird verschimmeln, in deinem Backtrog werden plötzlich Würmer drin sein, dein Geld geht kaputt und du hast keinen Segen Gottes in diesen Dingen, wenn du nicht wandelst in den Geboten. Und das heißt, 5. Mose 30, Vers 14, es ist das Wort ganz nah bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Du musst nicht in ein anderes Land fahren und sagen, ich möchte das wissen, was will Gott. Zum Glück haben wir es völlig klar in der Bibel, was Gott will. Und wir wissen das, jung und alt, was für unser Leben gut ist. Und das gilt für uns, solange wir in dieser Welt sind. Sieh, ich habe heute dir vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, wenn du gehorchst den Geboten deines Gottes, dass es dir heute, dass ich dir heute gebiete und so weiter, dass du ihn liebst und wandelst in seinen Wegen. Lass das nochmal in Ruhe durch, das ist ganz wichtig. Und es geht dann weiter, als er Josua berufen wird, da sagt Gott zu ihm, sei getrost und unverzagt. Josua 1, Vers 6. Vers 7, sei nur getrost und unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst. Als der Billy Graham auf dem Stuttgarter Vasen gesprochen hat, da war im Neckarstadion, dann auf dem großen Zelt, da war nachher für die Leute, die sich entschieden haben, im Hospitalhof, eine Nachversammlung, die hat Peter Schneider, der Übersetzer, gehalten. Ich vergesse das nicht mehr. Der Peter Schneider war ein Kaufmann, wie er das gesagt hat. Für uns ist doch völlig klar, für euer Leben, war für mich wieder ganz wichtig, für dein ganzes Leben, geh nie einen Schritt weg von den Geboten, wie es Gott für dein Leben gesagt hat. Und bleib bei ihm, weder zu Rechten noch zu Linken. Sieh, ich habe geboten, dass du getrost und unverzagt bist. Du kannst dich nur auf Gottes Nähe verlassen, wenn du dabei bleibst. Wir haben ja nachher im 1. Samuelbuch, Kapitel 15, eine interessante Stelle, wo der berufene König Saul war ein toller Kerl. Ich bewundere ihn. Ein Kopf größer als alles Volk, das war so ein Basketballspieler. Da hat er so oben der Korb reingelangt. Das Volk hat ihn angesehen, ein schöner junger Mann, und dann ist er gefallen. An einer Sache, er hat Gott ein Opfer gebracht, aber Gott wollte es nicht, dass er ein Opfer bringt, sondern nur der Prophet Samuel. An einer frommen Sache, dass Gott so penibel ist. Und dann hat er die Hand von ihm abgezogen und sagt Gott zu ihm, Ungehorsam ist so schlimm wie Zauberei, wie Götzendienst. Und das ist doch wichtig, dass es in der Bibel drinsteht und wir das wieder wissen. Jesus sagt, das ist, ich kann so schön sagen, ich habe die Predigt gehört, war so toll, aber das Schwierige ist, wie setze ich das denn um? Und dann, mir immer noch am eindrücklichsten, am Schluss der Bergpredigten. Matthäus 7, da sagt Jesus, wenn er kommt, wird auf einmal die Türe verschlossen. Und dann stehen viele draußen vor der Tür und sagen, Herr Jesus, lass uns rein! Und er sagt, ich kenne euch nicht. Er sagt, wir haben für dich, jetzt hört mal, wir haben für dich geweissagt, das ist also gepredigt, wir haben für dich Kranke geheilt, Wunder getan. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Wenn du nicht im Gehorsam auf das Wort Gottes lebst, hast du keinen Glaube. Dein Glaube ist ein Witz, ein Flop. Wir brauchen heute Morgen die Klarstellung von Jesus in dem Gleichnis. Es nützt gar nichts, alle frommen Worte. Herr Jesus, Leute, ich bin ein bisschen auch offen und glücklich über unsere Lieder. Wir singen da Lieder, Herr Jesus, ich weihe mich dir und ich liege im Staub vor dir. Liegt gar keiner im Staub, der sitzt auf dem Stuhl oder steht ganz fröhlich da. Das machen wir solche Huldigungen. Herr Jesus, ich will wissen, wie geht's denn bei dir weiter? Sondern Jesus sagt dann in Matthäus 7, das Haus ist nur, dein Glaubenshaus ist nur auf dem Felsengrund gebaut. Wenn du tust, er hat's gesagt, warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Und das ist ganz gehorsam und in heute, in unserer liberalen Christenheit, in der wir mittendrin leben, und da so vielen anderen, die alle fromme Gesichter machen, wollen wir, dass wir sagen, ich möchte ganz treu beim Wort Gottes bleiben und nichts anderes. Und nicht nach meinem Gutdünken und nach meiner Fasson und nach meiner Meinung das machen. Matthäus 12,50 ist noch der interessante Vers, wo Jesus sagt, draußen, wo sie zu Jesus sagen, draußen sind deine Geschwister und deine Mutter, und Jesus sagt, halt, meine Familienmitglieder sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Die mit dem Wort Gottes leben, und das ist das Wichtige. Und im Johannesbrief, da geht es um die Liebe. Und da heißt gleich im Kapitel 2, Vers 3, 1. Johannes 2, Vers 3. Du sagst, ich habe Gott lieb, aber du hältst die Gebote nicht, dann hast du ihn nicht lieb. Das ist eine Lüge in deinem Mund. Nur wenn du den Weg tust. Das war das Erste, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Der andere Sohn war ja ein Flegel. Das war so richtig einer, wie wir es kennen, halbstarker Kerl, der vor der Vater hinsteht und sagt, hör auf mit deiner blöden Guss! Was werden Lästerungen Gott entgegengeschrien? Konfirmanden, die sagen, ich will nichts mehr wissen, die ihre Bibel verbrennen, sagen, ich gehe raus. Und dann leben sie ihr Leben und jetzt passiert etwas Interessantes. Was Jesus sagt von denen, das sind ja Wirtschaftskriminelle, die betrogen haben mit Geld. Diese Huren haben da x Ehen gesprengt, Prostitution getrieben, ganz tief abgesunken. Warum? Ich möchte euch sagen, es gibt keine Sünde in der Welt, keine Gebotsübertretung, die dich glücklich macht. Ich bin ja bekannt für dieses Wort, weil ich das immer wieder sage. Es gibt keine Sünde in deinem Leben, die dich glücklich macht. Du meinst manchmal, es sei so toll. Wir wissen ja alle, wo wir auf schlüpfrigen Wegen gegangen sind, wie wir uns betören ließen. Und dass es bis ins Alter, bis zu deiner Todesstunde noch in deiner Seele brennt, wenn Jesus nicht die Vergebung drüber gebracht hat. Es ist nie ein Mensch glücklich, und manchmal in christlichen Hauskreisen, da sagt man, die dürfen ja alles tun in der Welt. Meint ihr, ein Mensch sei glücklich? Ich habe noch nie einen glücklichen Ehebrecher gesehen. Noch nie. Es gibt auch in der ganzen schrecklichen Sexwelt nichts Glücklichmachendes. Und erst recht im Geld nicht. Und es gibt in all den Betrügen und Streitereien, das gibt's nicht. Frag doch mal die Juristen. Ich bin immer erschüttert, wenn ich dann lese, dass sich ein Epstein im Gefängnis getötet hat. Mensch, es gibt doch eine Rettung. Johannes der Täufer hat gesagt, es gibt ein Reset. Ich kann das Alte löschen. Das weiß die Welt gar nicht. dass es Evangelium, es gibt nur im Evangelium der Bibel, dass Gott will, dass das Alte völlig zugetan wird. Und wir brauchen auch nicht die alten Sachen rausholen. Heute ist ja Mode, dass die Psychotherapeuten nach 40, 50 Jahren noch rausbringen wollen, was in unserem Leben noch Dunkles drin war. Lass doch die Vergebung Jesu drüber gehen. Und dann ist es versenkt und vergessen und niemand braucht es mehr vorholen. Und das merken oft nur Leute, die im Sumpf der Welt stehen. Bei den Frommen ist es immer noch, es muss doch toll sein, wenn wir da mal über alle Stränge schlagen. Nein, ist gar nicht toll. Weil der Teufel ein Lump ist, der immer mit Falschgeld bezahlt. Und man kriegt nie das, was man meint. Und das könnt ihr überall probieren, in eurer Nähe beobachten. Und darum ist das so toll, dass es echte Buße gibt. Eine Buße ist eine Umkehr. Wisst ihr, was das meiste Predigtwort von Jesus war? Bekehrt euch, kehrt um. Das ist bei uns Bekehrung, immer oft, und dann machen wir Geschichten und so. Nein, ein totaler Kurswechsel, raus aus dem Dreck. Und dann in die Nachfolge, in den Gehorsam hinein. Jesus, ich will dir nachfolgen und dir dienen. Und du sollst mein Herr sein. Und das ist ganz toll. Mich wundert es immer, warum so viele Menschen zum Johannes dem Täufer hinausgegangen sind in den Jordan. Weil die Menschen sagen, das ist der Einzige, der uns versteht. Wisst ihr das? Unser frommes Gelaber interessiert die Welt gar nicht. Sondern die Welt weiß etwas von der Macht der Sünde. Obwohl sie es gar nicht nennen kann. Und wo das echt, also ich liebe auch nicht die Biografien und wann dann im Funk dann kommt, wo da so eine, ich bin Gottes größter Betrüger gewesen und so. Ihr braucht auch keine Schauergeschichten, also es gibt dann so einen Show da über den Rücken. Nein, echte Bekehrung. Wir können so Leute sagen, ich bin in meinem Leben in viele Pfützen getreten. Und ich habe in meinem Leben viel falsch gemacht. Und es gibt gar kein Gebiet, wo du nicht auch ganz tief belastet bist. Jeder von uns. Wir sind alle tief gefallene Leute, aber wir haben einen Heiland erlebt, der Einzige ist, der uns rausholen kann aus den Bindungen der Sünde und der Finsternis. Und deshalb ist ganz so, es gibt eins und jetzt und das Tolle bei dem anderen Sohn, er war wirklich ein Lump, ein böser Kerl, wie er seinem Vater gern wird, aber Buße getan. Jetzt kenne ich eine ganze Reihe Leute, die nicht Jesus-Jünger sein, und die sagen, macht's euch ja leicht, ihr möchtet es mit meinem Leben selber machen, du kannst es doch gar nicht. Du kannst es nicht. Das kann bloß der Heiland machen, Jesus. Kann dich rausholen aus der ganzen Macht. Die Sünde ist ja eine Kette, die du nicht sprengen kannst. Und viele Fromme, die drücken sich rum, und das ist ja in uns, und das ist ja toll, dass wir auch in der Gemeinschaft das hören können. Du hast es vorhin so schön gesagt, dass es auch heute für uns eine Entscheidung sein muss. Heißt es, ich will brechen, jetzt mit ganz konkreten Dingen meines Lebens. Sind das Dinge, die ich angucke, oder Bücher, die ich lese, oder Worte, die ich habe, oder Gedanken, die mich bewegen. Ich will brechen mit der Sünde. Ich will Jesus dienen und ich will ihm gehören. Ich will sein Kind sein, sein Sohn oder seine Tochter. Jetzt hast du auch noch mal was vorher vom Judas gesagt. Das ist interessant. Bei uns gibt's ja seit einigen Jahren immer in der evangelikalen Welt den Gabentest. Ich halte nichts davon. Weil Jesus ja die Unbegabten immer begabt. Das ist ganz interessant. Aber wenn man mal die Bibel hineinguckt, gerade was du vom Judas erzählt hast, der Judas war begabt. Er ist auch ausgesandt worden, Wunder zu tun. Er hat Wunder getan. Vielleicht hat er sogar Tote auferweckt. Aber er hat den Geiz in seinem Leben nie besiegen können. Und deshalb ist wichtig, nicht meine Gaben sind wichtig, sondern ob ich die Gnade von Jesus ergriffen habe. Der sündige Menschen herausholt aus der Macht der Finsternis. Und da gibt es überhaupt keinen, den er nicht rausretten kann. Da ist seine Macht unbegrenzt und wunderbar. Und deshalb noch das Letzte. Um was geht's eigentlich? Da spricht Jesus, sie kommen ins Reich Gottes. Was ist denn das? Wir reden heute nicht mehr vom Reich Gottes. Wisst ihr, woher das kommt? Wegen Dritte Reich. Das war natürlich das Dritte Reich. Früher hatten wir Reichslieder gehabt. Reichsbrüderbund hat es früher geheißen. Und das ist das Gottesreich. Das Gottesreich gibt es ja schon seit Jahrtausenden im Alten Testament. Die herrliche Pracht seines Königtums. Reich Gottes, das ganze Alte Testament. Im Psalmen ist es da. Ich darf es ja gar nicht mehr sagen, ich bin doch ein Reichsbürger Gottes. Natürlich, zum Reich Gottes gehöre ich. Jesus hat auch dauernd vom Reich Gottes gesprochen, das angebrochen ist. Und das ist für uns ganz wichtig. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Jetzt ist unser Leben, euer Leben, wo ihr steht mit eurer Berufsarbeit in der Familie, das soll ein Stück des Reiches Gottes sein. Und mich hat das immer fasziniert, wie das jetzt in Ghana und in Bolivien, wo eure Leute sind, das hört, das ist überall Reich Gottes, das ist Jesus da, der wirkt. Und er wirkt wunderbar. Das ist toll. Was Jesus aus unserem Leben macht, nicht was wir machen und mit unseren Gaben, aber er benutzt uns schwache Leute unverdient und benutzt uns, hat die Zöllner und die Huren benutzt und hat etwas Neues gemacht. Was ist das gewesen? Zeugen der Herrlichkeit von Jesus. Sogar im Jüngerkreis, auch an Petrus, der ihn verleugnet hat, gesagt, hast du mich lieb? Simon, das Allerwichtigste, ich halte auch nicht viel vom Fasten. Mit dem Fasten kannst du deinen Körper ruinieren, aber kannst deine Sünde nicht bezwingen. Die Sünde kannst du nur bezwingen in der Bekenntnis vor Jesus, Herr, ich bin da, ich will loslassen, ich möchte, dass du mein Herr bist und dass ich bin. Ich möchte dich zum König in meinem Leben haben. Die absolute Autorität. Mach Jesus zum König deines Lebens. Die Engländer sagen das immer so schön, ganz knapp. Make Jesus King. Mach Jesus zum König deines Lebens. Und das ist das Herrliche. Da gibt's gar keine Grenze. Das ist die Einladung von Jesus. Aber nicht eine fromme Fassade, sondern echt. Er will bei dir bestimmen. Und mich hat das fasziniert in der Geschichte auch des Christusbundes. Mensch, was hat Gott aus seinem Leben einer Renate Riegel gemacht, einen Friedrich Hensler. Und da bei den alten Brüdern, was das war, wo Hans Brandenburg noch war und was da in Friolzheim gebaut wurde. Mensch, erzähl das doch, was hat Gott aus eurem Leben gemacht, wenn er zum König deines Lebens ist. Und plötzlich merkst du, ich muss gar nichts Besonderes tun. Bloß, dass er in meinen Entscheidungen mich bestimmt. Herr Jesus, ich möchte keinen Schritt allein ohne dich gehen. Und dann können wir sogar an Gräbern stehen. Wir haben vorhin im Gebet gesprochen von Kranken unter uns. Und wie hat er gesagt, selig seid ihr, das Gottesreich gehört euch. Auch in euren Schmerzen, auch in der Trauer, auch wenn euch die Menschen verraten, in der Welt geht's böse zu. Aber das Gottesreich ist da und das kann niemand dir wegnehmen. Selig, die ganzen Seligpreisungen der Bergpredigt gelten uns. Und wir beten, dein Reich komme, Herr Jesus, lass das doch anbrechen in der schrecklichen Welt, in der chaotischen Welt, in der wir leben, in der Welt des Unrechts und der Lüge. Herr, aber mach du mit mir und deinem Leben etwas. Und wunderbar, dass wir uns da hineinversetzen können. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.